ARD.
Ich habe manchmal einfach nur das Gefühl, dass ihnen der Mut zum letzten Schritt fehlt. Und ich habe das schon 1, 2, 3 Mal probiert, zu sagen, okay, wenn du gehen möchtest, dann geh, aber dann geh halt auch und bestraf mich halt nicht dauerhaft.
Die Paartherapie, ein Podcast von NDR 2.
Hi, ich bin Maria Richter, eure Host von Die Paartherapie und keine Paartherapie ohne Paartherapeut. Erik Hegmann ist bei mir. Hallo Erik.
Hallo Maria.
Heute geht's um Anja und Matthias und die beiden sind schon wirklich sehr lange zusammen, seit 28 Jahren. Und seit 26 Jahren sind sie auch verheiratet. Wie ist denn das bei dir? Also wenn ein Paar zu dir kommt, das wirklich schon so viele Jahre zusammen ist und so viel zusammen durchgestanden hat, machst du da irgendwas anders? Gehst du anders auf die ein, wenn du weißt, 28 Jahre, das ist schon echt eine Hausnummer?
Also so eine lange Beziehung bedeutet ja immer, dass ich bestimmte Veränderungen bereits durchlebt habe. Das heißt, beide Partner gucken zurück auf ein, ja, gewaltiges gemeinsames Erbe, das sie sozusagen erschaffen haben. Und gleichzeitig bedeuten so viele Jahre auch, wir sind höchstwahrscheinlich ziemlich festgefahren in unseren Reaktionen aufeinander, weil wir kennen uns ja so gut.
Ich bin Anja, ich bin 43 Jahre alt. Ich komme ursprünglich aus Sachsen-Anhalt und wohne aber jetzt schon einige Zeit an der schönen Ostsee. Ich bin beruflich Krankenschwester.
Ja, ich bin Matthias, ich komme auch aus Schleswig-Holstein und bin Handwerker.
Schönen guten Morgen.
Morgen.
Hallo.
Morgen. Hallo.
Anja, du hast eine Mail geschrieben.
Ja.
Vielleicht eine Frage an dich, Matthias. Du kennst sie.
Ich kann mich im Detail nicht mehr erinnern.
Okay, ich frisch dich jetzt ein bisschen auf.
Das wäre schön.
Ich schreibe gerade aus einer schier unendlichen Verzweiflung heraus. Heute ist Muttertag und obwohl ich Frühdienst hatte, habe ich mich schon beim Aufstehen auf den Nachmittag gefreut. Ich habe meinen Mann und die Kinder gebeten, mich von der Klinik abzuholen und anschließend Eis essen zu gehen und vielleicht noch ein bisschen in den Wald spazieren zu gehen. Für mich habe ich geplant, eine halbe Stunde früher anzufangen, dann noch ins Fitnessstudio zu gehen für eine kleine Runde Krafttraining. Anschließend wäre ich pünktlich an der Klinik gewesen zum Family Meeting. Das habe ich nicht kommuniziert. Ich habe es einfach völlig gedankenlos gemacht. Kurz vor der vereinbarten Zeit steht mein Mann mit den Kindern im Fitnessstudio. Ich freue mich, dass er sozusagen hell gesehen hat, aber er ist stocksauer, wütend und fühlt sich von mir verarscht. Ich versuche noch kurz zu erklären, merke aber, dass ich da jetzt nicht weiterkomme. Der Nachmittag ist gelaufen. Das macht mich so traurig und ratlos, dass ich das Gespräch suche, weil ich weiß schon vorher, wie es laufen wird, so wie die letzten 100 Male auch. Er fühlt sich hintergangen, übergangen, von mir nicht ernst genommen. Und ich verstehe die Welt nicht mehr. Das ist ein Hilferuf.
Mhm.
Mich würde interessieren, was ist dein Wunsch, Anja, was wir heute verändern könnten?
Ich würde mir wünschen, dass wir einen Weg miteinander finden, zu streiten und zu leben, der also auf Augenhöhe halt ist, ehrlich ist, und dass ich mich in der Beziehung halt wieder komplett sicher fühlen kann.
Du fühlst dich unsicher.
Mhm.
Wir haben noch nicht angefangen. Ihr seid beide schon emotional sehr berührt. Aber ich habe gerade gemerkt, ihr versucht euch gegenseitig zu unterstützen gerade in dem Moment.
Schon.
Ja, doch, schon. Genau. Das ist sehr schön. Matthias, was würdest du dir wünschen, was wir heute verändern?
Ja, ich würde mir auch wünschen, dass wir eine Möglichkeit finden, so zu streiten, dass es nur um diese Sache, worum es gerade geht, halt dann auch geht und nicht irgendwie, dass da andere Sachen mit einfließen, die damit nichts zu tun haben.
Also die Fokussierung auf das Thema, auf den Anlass, ist das, was du dir wünschst?
Ja.
Das kann ich gut verstehen. Wir gucken mal, inwieweit dieser Wunsch überhaupt erfüllbar ist. Denn wenn ein Konflikt eskaliert, dann geht es nie um den Anlass, sondern es geht immer um die Emotionen darunter. Nichtsdestotrotz, den Wunsch, anders miteinander zu streiten, da können wir auf einige Dinge wirklich gucken. Ihr seid 28 Jahre zusammen, ihr habt 4 Kinder.
Ja.
Nach 28 Jahren guckt man sich an und weiß schon ein bisschen, wie der andere tickt morgens. Ne? Also man wacht auf und man weiß, was einen heute an dem Tag erwartet. Anja, wenn du morgens aufwachst, was sind denn 3 Dinge, von denen du weißt, die Matthias an dir jetzt nicht so wahnsinnig super findet?
Ich glaube, dass es ihn nervt, wenn ich morgens Stress mache. Also in die Küche komme und meckere, wenn irgendwas rumsteht. Ich glaube, es nervt ihn, wenn ich die Heizung im Bad richtig hochdrehe, weil es im Bad eigentlich für mich immer richtig warm sein muss. Wenn ich vielleicht morgens noch nicht so die Aufmerksamkeit für ihn habe. Eigentlich ist es morgens relativ entspannt bei uns.
Okay, aber dann nimm mal den ganzen Tag. Was gibt es so an grundsätzlichen Dingen,
oh ja,
wo du sagst, drei Dinge? Drei Dinge, die findet Matthias an mir anstrengend.
Wenn ich, ohne mich zu melden, meine Pläne ändere, wenn ich irgendwo anders noch vorher hinfahre und einfach irgendwie bestimme, dass ich noch dahin muss und dahin muss, das nervt ihn extrem. Wenn ich anrufe, ob er eins der Kinder vorher abholen kann, weil ihn das in Stress bringt mit seiner beruflichen Situation. Und was könnte dich denn noch nerven?
Naja, wir hatten ja jetzt meckern und Stress machen,
ja,
Heizungskosten hochdrehen.
Mhm.
Da geht es eher um die Temperatur, ich halte das nicht aus.
Okay. Unaufmerksamkeit.
Mhm.
Und dann habe ich gehört, Pläne ändern.
Ja.
Und das geht in zwei Richtungen. Wenn du deine Pläne änderst und wenn du die Pläne für ihn änderst.
Mhm. Ja, das ist eigentlich ein großer Faktor.
Matthias, bevor du da was ergänzt oder das kommentierst, würde ich es gerne einmal rumdrehen. Was glaubst du, sind denn drei, vier Dinge, die Anja an dir, ich zitiere mal Loriot, als liebenswerte Besonderheiten bezeichnen.
Wenn ich so anfange zu maulen, weil die Dinge nicht so laufen, wie ich sie gerne hätte.
Also auch meckern?
Ja.
Ja,
ja, wenn ich nicht richtig zuhöre und nicht drauf eingehe. Und wenn es unordentlich ist, wenn ich meine Sachen liegen lasse, die dann da so nicht liegen sollten.
Anja, maulen und meckern, nicht zuhören, unordentlich sein. Gibt's noch was?
Nicht zuhören ist eigentlich nicht das Problem.
Okay.
Tatsächlich so.
Dann streichen wir den schon mal. Ja.
Ich würde es ergänzen, um tatsächlich Stress auslösen und Streit und Spannung auslösen durch unstrukturiertes Planen und Vorgehen, auch starten in den Tag. Das nervt extrem.
Dich nervt, dass er etwas tut, was bei dir Stress auslöst?
Der Stress liegt erst auf seiner Seite, zum Beispiel durch zu spätes Aufstehen, zu viele Termine in einer kurzen Zeit, die nicht machbar sind. Und das macht ihn unentspannt und hitzig. Und dann löst er umgekehrt bei mir Stress aus, weil ich dann denke, okay, was kannst du jetzt machen, um das irgendwie so ein bisschen zu entzerren oder so.
Hm, du hast die Reihenfolge nochmal geklärt, aber trotzdem bleibt es dabei.
Ja, ja.
Dich nervt, dass er bei dir Stress auslöst.
Ja, genau. Ja.
Das klang umgekehrt übrigens ja genauso.
Mhm.
So, Matthias, jetzt komme ich zu dir. Du darfst jetzt auch ergänzen oder korrigieren. Anja sagte, Stress und Meckern, das Bad zu warm, das hast du gerade schon angedeutet, das stimmt. Aufmerksamkeit und Pläne ändern. Irgendwie klingt das sehr ähnlich, was ihr sagt.
Das ist oft so ein Ding, dass, ne, dass gegenseitig eigentlich das nervt, was man selbst so anklagt. Ne, oder wo man sagt, ey Mensch.
Würdest du denn noch was ergänzen wollen?
Ja, dass ich manchmal so den Dingen dann so ausgeliefert bin. Also ich kann das dann nur so machen, weil das vom Ablauf her nicht anders klappt. Ne, und das ist oftmals wirklich Planänderungen, die ja bei mir dann irgendwie gerade überhaupt nicht reinpassen.
Du sagst ausgeliefert. Ich bin machtlos, ich kann dagegen nichts tun. Ich bin fremdbestimmt in dem Moment.
Fremdbestimmt ist, glaube ich, das bessere Wort dafür. So ein bisschen das Gefühl haben, dass da über meine Sachen verfügt wird, dass das nicht so wichtig ist.
Was passiert, wenn du dich fremdbestimmt fühlst?
Das ärgert mich total.
Was habt ihr denn schon probiert zu verändern?
Den größten Punkt, der, wovon ich ausgehe, der ihn am meisten stört, ist diese spontanen Pläne und Planänderungen. Und ich habe das schon versucht zu verändern, indem ich vor möglichen neuen Ereignissen langfristig vorher Bescheid sage, seine Meinung einhole, ihn danach frage, wie er das findet, ihn versuche, in die Planung einzubeziehen. Wenn es kurzfristige Sachen sind, versuche ich sie schriftlich irgendwo zu fixieren, nochmal dran zu erinnern, nochmal zu fragen, bist du damit einverstanden, ist das okay für dich? manchmal ist dann aber einfach eine Deadline erreicht und dann treffe ich eine Entscheidung, wenn ich von ihm nichts gehört habe.
Wie erfolgreich ist diese Strategie von dir bisher gewesen, das sozusagen immer wieder zu erklären?
Also ihn immer wieder mit einzubeziehen und ihn mitzunehmen, das ist nicht besonders erfolgreich, glaube ich.
Ja. Naja, wenn es ein Konfliktthema ist, scheint es mir auch so. Ja. Aber deswegen frage ich ja, welche Strategie habt ihr denn probiert? Denn ich will mir nicht anmaßen zu sagen, das ist jetzt eine super Strategie für euch. Ihr seid so viele Jahre zusammen. Ihr habt bestimmt schon viel probiert. Also das funktioniert nicht, die Strategie.
Nicht so gut, nein.
Das Badezimmer, da vermute ich, du möchtest es einfach warm haben.
Ja.
Ja. Okay, das heißt, das ist einer der nicht lösbaren Konflikte eines Paares, weil du hast ein anderes Bedürfnis als du, Matthias. Das halte ich deswegen für einen unlösbaren Konflikt, weil es gibt hier keinen Kompromiss, der euch beide zufriedenstellt. Wenn ihr die Temperatur in der Mitte macht, ist es jetzt zu kalt.
Mir zu kalt und mir immer zu warm. Ja. Das ist logisch.
Genau. Ja. So. Das heißt, dafür wird es keine Lösung geben. Wie sehr arbeitet ihr euch denn an dem Thema ab?
Eher wenig.
Das habt ihr ohne.
Das ist nicht das Ding.
Das heißt also, es gibt Konflikte, also unterschiedliche Bedürfnisse. Über die diskutiert ihr. Streitet ihr auch? Und dann gibt es andere, wo ihr sagt, nö, da kommen wir eh nicht zusammen, das lassen wir. Mhm. Das ist eigentlich eine gute Strategie. Also zumindest an dem Punkt funktioniert es ja.
Ich glaube, das steht und fällt mit der Wichtigkeit der Themen. Ne? Also das ist so eine Sache, da glaube ich, kann jeder sagen, gut, gehst du raus, dreh ich hoch oder das kann man machen, wie man will. Aber ich glaube nicht, dass das das eigentliche Thema ist.
Vom Anlass her wahrscheinlich Skala 1, 2. Mhm. Aber interessant, dass ihr hier gesagt habt, das ist für uns ein unlösbarer Konflikt. Der Kompromiss macht uns beide nicht zufrieden, den können wir lassen. Und das scheint emotional bei euch nicht wirklich was auszumachen. Mhm. Also keiner von euch fühlt sich dadurch jetzt weniger beachtet, weniger geliebt, weniger gesehen, weniger gehört, weniger verstanden. Mm-mm. Obwohl ihr einfach da sagt, da macht jetzt jeder sein Ding.
Ja, das stimmt.
Wahrscheinlich schon.
Wie häufig eskalieren bei euch aus Kleinigkeiten große Konflikte?
Also erst am Ende einer ganz langen Kette von Sachen, die sich angestaut haben, reicht der unaufgeräumte Kühlschrank. Oder die nasse Wäsche für dich in der Waschmaschine, da hat jeder so seine Prioritäten bei uns. Aber das ist erst am Ende einer ganz langen Kette. Und da weiß ich auch schon, dass es dann nicht darum geht.
Ja, wenn es sozusagen Konflikte gibt, die aus der Waschmaschine oder aus der Spülmaschine entstehen können, die eskalieren, ihr bei der Badezimmertemperatur feststellt, da müssen wir nicht eskalieren, weil wir entscheiden uns, da sind wir einfach unterschiedlich. Mhm. Gäbe es auch eine Möglichkeit, bei anderen Konflikten zu sagen, da sind wir einfach unterschiedlich und das lassen wir?
Also ich glaube nicht, weil das für jeden dann wichtig ist. Oder wichtiger als die Sachen, die sowas dann auslösen. Ne? Also und da hat jeder, glaube ich, eher so seinen Standpunkt und den möchte er ganz gerne vertreten.
Wenn wir davon ausgehen, dass ein solcher Konflikt wie die Spülmaschine oder die nassen Socken ja letztlich auch eskalieren aus dem Grund, ich fühle mich nicht gesehen, ich fühle mich ungerecht behandelt, ich kann mich nicht durchsetzen, ich fühle mich hilflos. An der Stelle kommen wir nicht weiter. Da sind ja die wichtigsten Fragen, warum ich mit einer Person zusammen bin. Natürlich ist es vielleicht ein bisschen albern, auf den ersten Blick, dass die wegen eines solchen Anlasses hochkommen. Aber offensichtlich sind die Fragen ja da. Mhm. Meine Vermutung wäre, wenn die Fragen beantwortet werden, eskalieren auch die kleinen Konflikte nicht und die großen auch nicht. Ich sehe einen fragenden Blick, Matthias. Was geht dir durch den Kopf? Frag mich.
Was denkst du denn, in welche Richtung das gehen soll? Also in welche Richtung der Wertigkeit der Sachen, die man da bearbeiten muss? Wie weit muss man da graben?
Fühle ich mich in unserer Beziehung von dir gesehen? Fühle ich mich in unserer Ehe von dir verstanden? Mache ich dir einen Vorwurf, dass ich zu einer Person geworden bin, die ich nicht mag? Und du bist schuld. Und ob der Anlass Socken sind oder Pläne, die umgeworfen werden, die Fragen, die drunter liegen, sind eigentlich immer die grundlegenden Fragen. Anja, welche Gedanken gehen dir durch den Kopf, wenn du das hörst?
Als du gerade die Fragen gestellt hast, diese grundlegenden Fragen, dachte ich, weiß, wie er darauf antworten würde. Mein Gefühl war, er würde sagen, er fühlt sich nicht von mir gesehen, er fühlt sich nicht wahrgenommen. Also meine Grundangst ist, dass er im Kern einfach sagt, ich habe es mich bisher nicht getraut, aber jetzt ist der Schritt, wo wir das Ganze hier beenden. Sodass da so viele grundlegende Sachen einfach nicht gut sind.
Matthias, du fasst sie jetzt gerade an.
Ja, es tut mir
was willst du damit sagen?
Es tut mir leid, dass... Man kann schon sehen, wenn Frauen weinen. Also ich... Also mir,
alles gut. Alles gut,
das passt. Tut mir leid dann.
Anja hat gerade gesagt, sie hat Angst, dass du dich von ihr trennst.
Also in erster Linie klingt das traurig für mich. Es tut mir leid natürlich, dass sie das traurig macht. Und für mich ist es so, ich habe da halt auch schon drüber nachgedacht. Und ich finde, das ist einfach auch nur ehrlich, das zu sagen.
Es gibt in dir einen Anteil, der sagt, das wäre eine gute Idee, sich zu trennen. Und es gibt genauso einen Anteil, der sagt, das ist eine bescheuerte Idee, denn noch seid ihr ja zusammen.
Ja.
Matthias, so eine innere Zerrissenheit ist unglaublich anstrengend. Wie viel Stress ist das?
Also ich habe das in erster Linie, und es spielt für mich immer eine Rolle in diesen Streits, und das ist das, worum es auch für uns eigentlich geht, ne? Dass das für mich dann oft oder relativ häufig so ein Auslöser ist, dass ich sage, dass mein Limit ist da irgendwo erreicht. Und dann spielt das für mich eine Rolle.
Für mich klingt es ein bisschen so, da kommt ein Punkt, an dem diese Stimme, die sagt, was zum Teufel tust du dir hier an? Geh raus. So laut ist und du dich so hilflos fühlst, weil du keine andere Lösung siehst als genau diese. Und dann sagst, das war's dann.
Ja, es macht mich ja traurig und wütend gleichzeitig. Weil, wie du schon sagst, ich wahrscheinlich in dem Moment sie dafür verantwortlich mache, dass sie mich in so eine Situation bringt, für mich gefühlt.
Ja, und gleichzeitig alles in dir sagt, ich will hier raus. Und wenn du das häufig genug sagst in so einer Situation, auf der anderen Seite kommt die Botschaft an, der will raus. Anja, was passiert bei dir, wenn du das hörst? Du hast schon gesagt, das macht dir Angst.
Es kostet halt Kraft. Ich spüre das ja. Ich spüre das ja, dass er nicht 100% bei mir ist. Ich habe manchmal einfach nur das Gefühl, dass ihm der Mut zum letzten Schritt fehlt. Und das ist schon eine ziemlich lange Zeit so, dass ich das Gefühl habe, er lässt sich nicht 100%ig auf unsere Beziehung ein. Und ich würde mir dann lieber wünschen, dass man diesen Schritt dann in letzter Konsequenz halt geht, eine Entscheidung trifft, welche auch immer. Und ich habe das schon 1, 2, 3 Mal probiert, zu sagen, okay, wenn du gehen möchtest, dann geh, aber dann geh halt auch und bestraf mich halt nicht dauerhaft. Oder lass dich eben komplett auf mich ein, und es funktioniert aber halt so nicht. Ich würde mir wünschen, dass am Ende eine Sicherheit für mich bei rauskommt, mit der ich dann halt auch leben kann.
Zu Anfang der Sitzung hast du die Mail vorgelesen, die Anja uns geschrieben hat. Die hast du als Hilferuf beschrieben. Warum?
Das kam bei mir wirklich wie ein Hilferuf an, als ich das gelesen habe. Hier habe ich was versucht, beschrieb Anja. Und dann habe ich einen Fehler gemacht und das ist völlig eskaliert. Und dabei meinte ich es gar nicht böse. Und wie kann ich jetzt nun irgendwie meinem Mann erklären, dass ich es nicht böse meinte? Und ich verstehe ja, dass er aufgeregt ist, aber wie kriege ich ihn da runter? Und all diese Sachen, die wir, glaube ich, alle aus Beziehungen kennen. Da haben wir was gemacht, da sind wir nicht stolz drauf. Und jetzt müssen wir versuchen, da rauszukommen. Und es gelingt uns nicht, weil die andere Person wirklich richtig sauer ist auf uns. Und ein Hilferuf entsteht häufig dadurch, ich weiß, dass mein Partner ein Bild von mir hat, das ich selber von mir nur schwer ertragen könnte. Und das habe ich aus dieser Mail herausgelesen.
Wie genau dieses Bild entstanden ist und was das für eins ist, das werden wir im Laufe der Sitzung auf jeden Fall noch hören. Es wurde auch sehr schnell emotional. Also bereits nach wenigen Minuten sind ja bei den beiden auch schon die ersten Tränen geflossen. Zeigt das für dich auch so ein bisschen, unter welchem Druck die beiden stehen?
Mein Eindruck von den beiden war durchaus, dass da viel Druck und Stress war und vielleicht sogar die Angst davor, dass jetzt eine Entscheidung getroffen werden müsste. Das schwang so ein bisschen mit für mich. Werden wir nach dieser Sitzung noch zusammenbleiben?
Matthias hat gesagt, er fühlt sich in manchen Situationen seiner Frau so ein bisschen ausgeliefert. Da fand ich den Begriff irgendwie ziemlich krass und der ist so bei mir hängen geblieben. Was gibt ihm dieses Ausgeliefertsein-Gefühl?
Also nach meinem Verständnis war das, sie ist in der Lage, Entscheidungen zu treffen für sich. Und die sind auch gegen ihn, auch gegen die Familie. Und er kann nichts dagegen tun. Er ist völlig hilflos. Er ist dem ausgeliefert. Und das ist ein Gefühl in einer Partnerschaft, das will man nicht haben.
Du hast gesagt, es gibt Konflikte, da kommt man einfach nicht zusammen. Die muss man dann ruhen lassen. Bei denen war das ein relativ einfaches Beispiel. Sie dreht die Heizung morgens im Bad voll auf. Er kriegt die totale Vollkrise, weil es ist ihm einfach zu warm. Sie wissen aber, hier gibt es nicht wirklich einen Kompromiss. Aber sind das nicht dann vielleicht auch in der Beziehung solche Dinge, die mich trotzdem immer wieder auf die Palme bringen? Also wie lasse ich das dann einfach ruhen?
Naja, ruhen lassen bedeutet, dass ich entscheide, das stört mich nicht. Damit komme ich zurecht. Und wenn ich diese Entscheidung treffe, dann fahre ich auch nicht mehr hoch. Nur wenn ich diese Entscheidung nicht treffe, sondern mich weiterhin drüber aufrege und eigentlich mir wünsche, oh, nun kannst du es nicht anders machen und was könnte ich noch versuchen, damit du es endlich so machst, wie ich es brauche, dann reibe ich mich natürlich auf. Das sorgt auch, wenn das an vielen kleinen Stellen passiert in der Beziehung, für Stress. Und dieser Stress sorgt dann wiederum bei anderen Konflikten, die vielleicht wirklich gravierender sind und mehr Auswirkungen hätten, dafür, dass diese Konflikte dann auch nicht wirklich gut ausgetragen werden.
Anja hat gesagt, dass sie Angst hat, dass diese kleinen Streitereien irgendwann dazu führen, dass Matthias sagt, ich habe die Nase voll, ich gehe jetzt, ich beende das Ganze hier. Matthias hat mehr oder weniger bestätigt, dass ihm auch dieser Trennungsgedanke mehrfach durch den Kopf gegangen ist. Ist es nicht für beide auch wahnsinnig anstrengend, in so einer Situation zu leben, wo der eine immer so geprägt ist von diesem, oh, hoffentlich ist er jetzt nicht gleich weg und er denkt sich tatsächlich, weiß ich nicht, ob ich das noch mitmachen kann.
Das ist, glaube ich, eine Situation, die viele Paare kennen. Und nicht nur diejenigen, die in die Paartherapie kommen. Wir vermuten ja häufig schon, also wenn das jetzt nochmal passiert, dann geht die andere Person. Diese Unsicherheit haben wir. Wenn das jetzt jemand auch noch ausspricht, für viele Menschen scheint das zunächst noch schmerzhafter zu sein, als in dieser Unsicherheit zu leben. Meine Beobachtung ist, vielen Paaren hilft es, wenn das auf dem Tisch liegt. Und beide wissen, okay, ja, ich habe immer wieder Trennungsgedanken. Und dann bin ich bei dem Beispiel von gelungener Differenzierung. Jetzt nicht hochzufahren und zu argumentieren, ach, das ist doch alles nicht so schlimm, sondern stattdessen innezuhalten, durchzuatmen, nachzufragen, erzähl mir mehr, in welchen Momenten hast du diese Trennungsgedanken? Seit wann hast du diese Trennungsgedanken? Was müsste passieren, damit du diesen Trennungsgedanken tatsächlich vielleicht umsetzt? Dieses Gefühl von, ich halte es nicht mehr aus und deswegen mache ich irgendwas, das ist eine sehr, sehr normale menschliche Reaktion. Und mit der kann ich auch ein Stück weit arbeiten in meiner Paarbeziehung. Weil ich weiß, diese Spannung baut sich auf und es gibt Mittel und Wege, diese Spannung abzubauen. Durch Sport, durch Laufen, durch Rausgehen, die Tür zuschlagen, was auch immer. Das ist eine Form, diese Spannung abzubauen. Und jeder hat eben eine andere, aber meine Art, Spannung abzubauen, könnte höchstwahrscheinlich auf der anderen Seite die Spannung wieder erhöhen und dafür sorgen, dass diese Spannung auch irgendwie abgebaut werden muss. Und dann sind wir wieder in der Dynamik.
Die größte Veränderung kam eigentlich, dass ich nach einem Wochenende segeln nach Hause kam und für mich war das Leben danach ein anderes. Zu dem Zeitpunkt war ich sehr, aus heutiger Sicht normal. Für mich fühlte es sich damals langweilig und spießig an unterwegs. Wir haben über Hauskauf nachgedacht, wir hatten Kinder, wir waren verheiratet, wir hatten zwei wirklich bodenständige Berufe und ich dachte, es muss doch irgendwie aber auch noch mehr geben. Und ich kam von diesem Segelwochenende zurück und da waren Menschen, die erzählten von ihren Reiseerfahrungen und Ich war segeln und ich war auf dem Meer und dachte mir, das will ich jetzt auch. Und ich kam zurück und habe gesagt, ich würde gerne alles hinschmeißen und mit dir und den Kindern in die Welt reisen. Lass uns doch überlegen, wie wir das machen können. Ich würde gerne unsere Sachen verkaufen und ein Segelboot kaufen und mit dir um die Welt.
Wie lange kanntet ihr euch schon?
Zu dem Zeitpunkt.
Und wie alt warst du?
Oh, ich war 30.
Du warst 30? Mhm. Rundes Datum.
Mhm.
Und in dem Moment, in dieser Situation, hast du gesehen, da ist noch eine ganz andere Welt, ja, die ich nicht kenne. Und die hat dich inspiriert und gesagt, lass uns alles ändern.
Mhm.
Matthias, du hast mehrfach heute schon gesagt, Pläne ändern sorgt bei dir für große Unsicherheit und für Stress. Was passierte bei dir?
Das hat mich gestresst, glaube ich.
Das glaube ich.
Ja, es war zu der Zeit auch für mich beruflich ein bisschen anstrengend und schwierig. Ja, ich habe mich natürlich gefragt, wie wollen wir das finanziell leisten irgendwie?
Es war kein willkommener Fluchtgedanke.
Nicht wirklich.
Wie ging es dir? Diese Reaktion, hattest du die erwartet oder hattest du die erhofft?
Also ich habe mir natürlich erhofft, dass er positiv reagiert nach dem Motto, ja, es ist eh wirklich gerade schwierig auf der Arbeit. Das ist klasse, das können wir machen. Super, lass uns da in die Planung gehen.
Mhm.
Und dass das nicht so war, das war schwierig. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt, war ich Krankenschwester auf Intensivstation und war halt auch tagtäglich mit einem relativ flotten Lebensende konfrontiert. Das hat mich ziemlich beschäftigt. Und jetzt müssen wir noch ganz schön viel Leben aufholen und machen und tun, weil das geht auch ganz schnell mal nach hinten los. Und dass das aber überhaupt nicht seine Perspektive war, weil das nicht sein täglich Brot war, mit Leben und Tod und einer kurzen Lebensspanne umzugehen, das war mir halt nicht klar. Ich habe gedacht, das muss ja doch auch so sehen, dass das Leben kurz ist und wir daraus jetzt das Beste machen müssen. Und das hat für mich so diesen Druck erzeugt, ich muss ihn überzeugen. Ich muss jetzt irgendeinen Weg finden, ihn zu überzeugen, das zu machen, weil es für mich keine andere Möglichkeit gibt, als auszubrechen. Ich muss das jetzt tun. Am liebsten mit euch. Und es hat eine ganze Weile gedauert, dich zu überzeugen und ja, irgendwie dich in Pläne mit einzubeziehen. Und ein bisschen, ein Stück weit hast du dich auch manchmal drauf eingelassen. Bis ich dann nachher aber irgendwann sagte, okay, wenn nicht mit euch, dann ohne euch. Weil ich dann dachte, okay, ja, jetzt muss ich eine Entscheidung für mich treffen. Und das habe ich dann gemacht.
Matthias, du hattest zwar Stress in deinem Beruf, aber meine Vermutung ist, dein Leben an sich, dein Familienleben und all das mit deinen Plänen, das lief schon okay.
Also ich weiß nicht, ich habe mir jetzt noch nie so einen großen Lebensplan gemacht, dass ich muss jetzt dies, das und jenes irgendwie im Leben erreichen. Also das hatte ich gar nicht. Aber für mich war ja der Alltag irgendwie schon recht fordernd und anstrengend genug, so, ne, mit den kleinen, relativ kleinen Kindern. Und wir waren beide halt voll berufstätig.
Aber deine Realität hat sich richtig angefühlt.
Eigentlich schon, ja.
Deine Lebenswirklichkeit prallte jetzt plötzlich auf einen Veränderungswunsch. Der muss ja, vermute ich, alles in Frage gestellt haben, was du in diesem Moment für sicher und normal fandest.
Das war ja so.
Wie hast du reagiert darauf?
Es gab viel Diskussion und Streit. Es gab ja nur entweder oder. Also es ging ja also finanziell für mich aus meiner Sicht damals überhaupt gar nicht. Ich hatte dieses Verantwortungsdenken den Kindern gegenüber. Ne? Das weiß ich nicht. Das war, glaube ich, meine Hauptangst, dass das nicht so funktionieren kann.
Aber du hattest auch nicht die Sehnsucht, das zu machen?
Nicht wirklich. Also in dem Moment nicht so wirklich.
Hast du denn deine Frau wiedererkannt in dem Moment?
Nee.
Da war plötzlich eine neue Frau da. Du warst gerade dabei, mit Mühe dir eigentlich das Leben einzurichten, von dem du dir vorgestellt hast, das ist es, das wird es. Und plötzlich kommt deine Frau und sagt, alles vorbei, alles durch. Ich habe hier einen Lebenstraum. Und dieser Lebenstraum ist so wichtig, dass deine Realität, deine Wirklichkeit nicht mehr mit meiner zusammenpasst. Du hattest vorhin gesagt, eine Sache, die dir wichtig ist, ist zu spüren, ich bin dir wichtig. Meine Vermutung ist, an der Stelle hast du dich zumindest gefragt, bin ich hier wirklich wichtig? Wenn dir nicht vielleicht sogar auf irgendeine Art und Weise klar wurde, ich bin hier nicht wichtig. Was passierte bei dir?
Ja, ich war schon enttäuscht und hatte das Gefühl, dass sie meine Position überhaupt nicht mehr verstehen kann und dass alles, was bisher war, eigentlich nicht wirklich gut ist und dass das nicht richtig ist.
Eure Gespräche damals, die ihr geführt habt, du hast gesagt, als erstes, dir war wichtig, die Verantwortung für die Kinder. Meine Vermutung ist, das waren auch deine Argumente. Also das Argument, bin ich dir nicht mehr wichtig? Ich habe Angst, dass ich dir nichts mehr bedeute? Meine Vermutung ist, das kam eher weniger zur Sprache.
Ich denke schon, so war es, ja.
Ja. Okay. Anja, du wurdest jetzt konfrontiert, dass dein neuer Lebenstraum gerade komplett negiert wird und als unsinnig erklärt wird, weil er völlig unrealistisch ist.
Mhm.
So sehr liebt er mich doch nicht, dass er mitgeht.
Ja.
Das hast du vermutlich aber auch nicht kommuniziert.
Nein.
Nein. Und dann hängt ihr an den Sachthemen. Wer hat jetzt recht, wie man es umsetzen kann?
Mhm.
Und habt euch daran abgearbeitet.
Mhm.
Und das ging nicht so gut aus.
Nein. Das hat eine ganze Weile gedauert, viele Streits erfordert und ausgelöst. Und irgendwann habe ich halt gesagt, okay, dann ich muss irgendwas tun. Ich muss raus. Es ist für mich nicht aushaltbar, so wie es jetzt ist. Und wenn du nicht mitkommen willst mit den Kindern, dann mache ich das halt alleine. Und dann habe ich angefangen, für mich zu planen. Das hat viel Ärger innerhalb der Familie gebracht. Als Mutter gehst du nicht und lässt deine Kinder irgendwo. Ich habe uns dann an so einer Au-pair-Agentur angemeldet und wir hatten dann für die Zeit ein Au-pair-Mädchen bei uns, das halt unterstützt. Dachte, dass die Eckdaten, so das Organisatorische, wird dann schon passen, aber zwischenmenschlich war dann zwischen uns nicht mehr viel. Das war mein Ding, meine Sache. Ja, ich glaube, in dem Moment, wo ich dann auch wirklich in das Flugzeug eingestiegen bin, da ist dann auch irgendwie was kaputt gegangen, was so bis heute nachhalt.
Ja, ich kann das gut verstehen. Mein Eindruck ist aber auch, dass ihr damals nicht über die relevanten Aspekte eurer Wünsche und Bedürfnisse gesprochen habt, sondern über Argumente stellvertretender Kriege geführt habt, unter denen ihr beide schwer gelitten habt und mit denen ihr euch sehr verletzt habt. Wie lange warst du weg dann?
Ich war einmal 6 Wochen weg, ne? Kam dann kurz vor Weihnachten wieder und dann bin ich nochmal 4 Wochen unterwegs gewesen und habe dann den letzten Teil der Reise abgebrochen, weil ich Also es war dann so, dass zum zweiten Teil der Reise haben wir uns dann so geeinigt, dass Matthias dahin kommt, wo ich bin. Und dann wir versuchen gemeinsam ein Stückchen miteinander noch ein bisschen zu reisen, mit dem Rucksack zu reisen. Und ich habe gesagt, okay, es ist es mir jetzt nicht wert, das bis zum Ende alleine durchzuziehen, nur um das abzuhaken. Ich glaube, es war wortwörtlich so, der schönste Sonnenuntergang ist halt alleine nicht schön. Ich würde ihn lieber mit dir sehen. Lass uns doch mit den Kindern gemeinsam wenigstens ein kleines bisschen reisen. Dann hatten wir eigentlich, finde ich, die Reise, von der wir heute noch am meisten erzählen, dass wir mit unseren damals beiden Kleinen eine Rucksackreise gemacht haben für 2,5, 3 Wochen. Und davon sprechen wir heute noch. Und das ist immer noch, das sind eigentlich schöne Erinnerungen, die dabei für uns alle da entstanden sind.
Ich höre so ein bisschen auch raus, der Traum, den du hattest, wie das werden würde, der hatte sich nicht wirklich erfüllt.
Er war halt nicht das, was ich ursprünglich wollte. Nee, es war so ein Kompromiss.
Der beide unglücklich gemacht hat.
Genau.
Und du warst unglücklich zu Hause gesessen. Mit Au-pair-Unterstützung und 2 Kindern.
Ja, und trotzdem hat sich das nicht gut angefühlt.
Darf ich dich was Provokantes fragen? Hast du es ihr nicht gegönnt, weil du zu Hause sitzen musstest und arbeiten musstest?
Bestimmt auch, ja.
Ja, weil ich finde das ordentlich. Das ist ein ehrlicher Gedanke. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, ich sitze hier und du machst, weiß der Himmel was.
Ja, und ich habe mir Sorgen gemacht, ne, dass sie heil zurückkommt zum Beispiel. Ne? Das war auch ein Ding, was mich bewegt hat in der Zeit schon.
Wie einsam hast du dich gefühlt?
Also ja, trotz allem immer viel los, ne? Aber ich habe mich schon alleine und einsam gefühlt, das muss ich sagen. Das war so.
Der schönste Sonnenuntergang alleine ist nicht schön. Da klingt viel Einsamkeit raus.
Es war ja zwischen uns alles noch nicht geklärt. Das war ja ein Miteinander umgehen wie auf rohen Eiern laufen. Mhm. Was kann ich sagen? Was kann ich erzählen? Was kann ich fragen? Und ich hatte halt immer auch das Gefühl, dass ich irgendwo ja, so ein bisschen in so einer Schuld stehe. Ne? Dass irgendwie auch wieder gut machen muss, dass ich fahren durfte, dass ich das machen konnte. So.
Und das hat eure Beziehung belastet?
Ziemlich, würde ich sagen.
Hattest du auch den Eindruck, sie muss was gut machen?
Ich muss sagen, es kann sein. Das weiß ich jetzt nicht mehr genau, wie das war. Ich empfinde das im Nachhinein als eine sehr anstrengende Zeit.
Was war das Anstrengendste für dich?
Ja, diese Unsicherheit, Ungewissheit. Mhm. Ja, ne, wie geht's weiter? Was passiert? Und vor allem, kommt sie heil zurück?
Was machen wir jetzt daraus?
Und was machen wir dann damit? Ne?
Was habt ihr damit gemacht?
Ja, wir haben in der Zeit schon viel, viel, viel mehr und intensiver miteinander gesprochen, sodass es schon echt an der Grenze zum wahnsinnig Anstrengenden war.
Worüber habt ihr gesprochen?
Gefühle, tatsächlich.
Ihr habt wirklich über eure Gefühle, deswegen frage ich nach.
Mhm. Also da ging es wirklich intensiv um Gefühle, um was einen so beschäftigt hat, wie es weitergehen soll. Da waren wir, glaube ich, auch mal also so richtig ehrlich miteinander und so richtig, es war halt anstrengend. Also als wenn man sich da so nackt macht voneinander. Also man ist schon schutzlos, aber man zeigt halt das, also du hast es eben dann zum ersten Mal auch gezeigt, da ist sonst nicht jemand, der viel über Gefühle spricht, überhaupt generell nicht viel spricht. Und das war zu dem Zeitpunkt komplett anders. Das war ein ganz anderer Mensch. Er hat geredet über Emotionen und konnte mir sagen, dass er mich liebt, wie wichtig ich ihm bin. Dass wir zusammenbleiben wollen, das hat er alles ganz klar sagen können. Das, was vorher nie so war und danach auch nicht mehr.
Anja wollte sich einen Lebenstraum erfüllen. Sie wollte sich die beiden, damals waren es noch zwei Kinder, schnappen, ihren Mann, um die Welt reisen. Matthias konnte diesem Wunsch nicht entsprechen. Und Anja hat gesagt, okay, dann muss ich es alleine machen. Und sie hat es tatsächlich nicht in der Länge der Zeit, in der sie es eigentlich gerne gehabt hätte, aber sie hat es durchgezogen. Sie hat Matthias und die Kinder zu Hause gelassen. Sie ist gereist. Was macht das mit einer Beziehung, wenn mein Partner, ich sag's jetzt mal, sitzen lässt?
Das sorgt für eine immense Verunsicherung natürlich. Denn da ist ja meistens ein Partner da, der an dem Status quo festhalten möchte. Und wenn ich das jetzt aus meiner differenzierungsfokussierten Brille betrachte, bedeutet das, da ist ein Partner, der in der symbiotischen Phase bleiben möchte, weil die fühlt sich gut an, in der fühle ich mich sicher. Der andere Partner ist in der Differenzierung so weit, dass er sagt, ich habe für mich entschieden, das ist das, was ich brauche, was ich erleben möchte. Das heißt, der geht in die nächste Phase schon und macht es. Während ich an dem symbiotischen Zustand eigentlich festhalten möchte, ist der andere Partner schon weit weg und hat sich von mir vermeintlich verabschiedet. Was ich versuche immer wieder zu betonen in meiner Arbeit ist, dass nur wenn ich diese Phasen zulassen kann, auch die Wiederzusammenführung erleben kann und die Verbindung, die dadurch entsteht. Nämlich festzustellen, nach dieser Exploration, du kommst zurück.
Matthias hat ja dann auch den Schritt gemacht. Er hat seine Frau ziehen lassen. Trotzdem stand es irgendwie immer so ein bisschen zwischen den beiden, dass sie eben gegangen ist. Es hat aber auch dazu geführt, dass sie da das erste Mal tatsächlich über ihre Gefühle sprechen konnten, was sie vorher auch nicht so wahnsinnig viel gemacht haben.
Das war sicherlich eine spannende Erfahrung von den beiden, die dazu geführt hat, dass diese Zusammenführung, von der ich vorhin gesprochen hatte, nach der Explorationsphase tatsächlich mal stattgefunden hat. Man könnte sagen, eigentlich war das eine sehr interessante, eine sehr spannende Erfahrung, obwohl sie so schmerzhaft war. Nach dieser Zusammenführung waren aber die Konflikte von den beiden nicht beendet. Die haben zwar die Verbindung gespürt kurzzeitig, aber dann wurde sie wieder unterbrochen, weil Anja nochmal eine Entscheidung für sich getroffen hat. Anja, du hattest geschrieben, es gab eine Außenbeziehung, die du geführt hast. War das eine Außenbeziehung, die eine kurze Affäre war oder war das eine lange Affäre?
Das war was Kurzes.
Eine Frage an dich, Matthias. Was hat das mit dir gemacht?
Den ersten Gedanken, den ich hatte, ist ich gehe zurück in mein altes Leben, was ich hatte, an einem alten Ort, wo ich vorher gelebt habe. Das war das Erste, was ich gedacht habe.
Das war verflucht unfair. Hm. Der Wunsch zu flüchten. Wie hast du reagiert?
Ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern, aber ich war echt sauer. Ja, und enttäuscht zu sehen, dass es halt, also wir haben unsere Probleme einfach nur an einen anderen Ort verlagert. Wir sind zwar umgezogen, das war mein Gedanke, aber es hat nichts an den Problemen geändert.
Du kannst dich gar nicht mehr so richtig dran erinnern. Der Ärger und die Emotionen waren so stark, dass du die heute auch gar nicht so richtig sortiert bekommst mehr wahrscheinlich.
Genau.
Aber kannst du dich erinnern, was unter dem Ärger noch war? Du hast schon gesagt Enttäuschung.
Hilflosigkeit.
Ja.
So.
Kann ich verstehen. Deine Wirklichkeit, die vorher schon zerrüttet war, also wenn der Spiegel vorher schon so dieses Spider-Man-Muster hatte, dann hat jetzt nochmal jemand draufgeschlagen. Und jetzt waren die Scherben am Boden. Anja, was hat es dir bedeutet?
Also da war ich einfach nicht mehr in dem Moment die Böse, die an allem schuld war, sondern da hatte jemand Interesse an mir. Da war jemand nett. Der war für einen Moment halt mal da. So bei mir, komplett.
Du warst lebendig.
Mhm, total.
Ja. Nicht halb tot in einer Situation, die kaum auszuhalten war, sondern du warst lebendig. Es hat dir aber weniger bedeutet, Anja, als deine Familie. Du hast eine Entscheidung getroffen danach. Mhm. Hattest du jemals die Idee, du würdest die Familie aufgeben?
Ich hatte die Idee, dass wir beide nicht mehr den Weg zu diesem Zeitpunkt schon gemeinsam gegangen sind. Ich habe zu diesem Zeitpunkt das Gefühl gehabt, dass wir beide nicht mehr zusammen sind, zusammengehen.
Und dann hast du aber eine andere Entscheidung getroffen.
Ich hätte es versucht zu akzeptieren und auch verstanden, wenn er sich gegen mich entschieden hätte. Dann wäre es die herbeigeführte Entscheidung gewesen, die ich ihm dann überlassen hätte. Und ich hätte es auch verstehen können. Ich hätte versucht, dann halt damit irgendwie zurechtzukommen. Ja, und dann, ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass er bei mir bleibt.
Weil du seine Reaktion so gut kanntest im Laufe der Jahre? Oder weil das eine so große Schuld war, die du auf dich geladen hast, dass du der Meinung warst, die kann er nicht verzeihen und die darf auch nicht verziehen werden?
Sowohl als auch.
Es hatte sehr viel mit deiner Scham zu tun, diese Erwartung, dass er geht. Jetzt hast du dich anders entschieden, Matthias. Kannst du mir sagen, der eine Anteil, der sagte, Matthias, da gehst du raus. Der hatte gute Gründe. Was hat der Anteil so alles gesagt?
Für mich war das in dem Moment so, dass einfach nur noch die logische Konsequenz sein konnte. Eigentlich habe ich mir das selber zugeschrieben, weil für mich war dieses mit dieser nicht zusammengemachten Reise, das war schon eigentlich ein ziemlicher Bruch in unserer Beziehung, dass das eigentlich nur noch die logische Konsequenz sein konnte für mich. Dass das dann als nächstes kommt. Und das war echt...
Hattest du das geahnt oder befürchtet?
Ja.
Dann passiert es wirklich. Was hat der Anteil gesagt, der dich gehalten hat in der Ehe? Welche Argumente hatte der?
Also es war so, dass wir wirklich vor nicht allzu langer Zeit davor hierher gezogen sind, nach Schleswig-Holstein. Und die Kinder sind in die Schule gekommen und in den Kindergarten da gegangen. Und ich kann gar nicht mehr genau sagen, das war vielfältig. Ich habe echt viel drüber nachgedacht.
Das denke ich mir. Deswegen versuche ich gerade so ein bisschen zu strukturieren, weil da ist eine riesen Zerrissenheit gewesen. Gehe ich oder gehe ich nicht?
Genau.
Für beides gab es mit Sicherheit gute Argumente.
Ich glaube, dass es in der ersten Motivation schon die Kinder waren. Es liegt auch so lange zurück, dass ich vieles nicht mehr so zusammenkriege, muss ich sagen. Also
das ist vollkommen in Ordnung. Warum ich da gerade nachfrage, die Entscheidung, die du damals getroffen hast, das ist eine Entscheidung, mit der du heute noch lebst. Die Argumente von damals sind damit auch die Argumente von heute. Mhm. Es wäre vielleicht interessant, drauf zu gucken, was waren denn wirklich diese Argumente von damals?
Und waren es die richtigen?
Und was wären heute meine Argumente? Mhm. Die Entscheidung, ich bleibe in dieser Ehe, ich bleibe in dieser Familie. Und das, obwohl heute es eigentlich so eher Usus ist, ein Partner hat eine Außenbeziehung, der andere trennt sich. Du hast gesagt, nein,
ich bleibe. Da war das Bild von den Kindern, von der Familie. Was war noch?
Ich weiß nicht, ob es auch Verantwortungsgefühl gegenüber war, um zu sagen, ich kann sie jetzt hier nicht allein lassen mit den Kindern. Und es hat auch nicht lange gedauert, dass wir irgendwie versucht haben, wieder eine Verbindung zueinander herzustellen.
Hast du die Verbindung vermisst?
Ja, schon.
Bereust du die Entscheidung heute, dass du geblieben bist?
Nein.
Nein. Gibt es einen Anteil, der dich manchmal nachts fragt, warum warst du so doof und bist du geblieben?
Na klar.
Ja, ne? Was sagst du dem?
Dass wir zwei tolle Kinder weniger hätten.
Du hättest was vermisst.
Wahrscheinlich schon.
Anja, diese Zerrissenheit von Matthias, du sitzt nicht gerade losgelöst, sondern eher sehr angespannt. Wie geht's dir, wenn du das hörst? Was passiert bei dir?
Ach, das ist eigentlich das, was ich schon seit dem Moment wahrnehme. Ich konnte dass er sich so zerrissen fühlt, das spüre ich ja. Dass er sich nicht auch nicht bewusst für etwas entscheiden kann, das nehme ich ja wahr. Also ich habe das Gefühl, ich muss das irgendwie wieder gut machen, wieder ausgleichen, zeigen, hey, schau mal, ich bin ein anderer Mensch, ich habe, vertrau mir, ich bin doch das schon ständig in dem Gefühl, ich muss zeigen, dass ich jetzt ein besserer Mensch bin, dass er mir vertrauen kann, dass er loslassen kann, dass er dieser Furchtanteil vielleicht kleiner werden kann. Das ist so ein Daily Business.
Das ist dein Job.
Ja.
Und das sorgt für Stress, das macht dich nervös. Und was passiert dadurch? Du machst Fehler. So wie alle Menschen, wenn sie gestresst sind und nervös sind. Alles, was du tust, versucht seinem Furchtanteil zu sagen, du musst keine Angst haben. Das klappt so wahnsinnig gut nicht, habe ich den Eindruck.
Nein.
Da gibt es ja noch einen anderen Anteil. Einer, der mutig ist, einer, der neugierig ist, der sagt, und was macht dieser Wirbelwind jetzt mit mir? Den Anteil sprichst du nicht an. Und das Interessante könnte sein, dass es um den viel mehr geht als um den anderen. Dein Anteil, der Sicherheit möchte, den beziehen wir mit ein. Wir finden einen Weg, das geht gut zusammen. Mit allem, was du machst, wo du wieder irgendwas falsch machst, sagt sein Furchtanteil, habe ich es ja nicht gesagt, da kann sich nicht drauf verlassen. Und den versuchst du die ganze Zeit direkt anzusprechen, indem du sagst, ich bin ja brav. Der Anteil, der mutig ist, der Lust hätte, was zu entdecken, was bekommt der ab von dir?
Ach, das ist so schwierig, weil ich das so unauthentisch machen muss. Also ich habe ja meine Ideen und ich habe ja mein... Und dann versuche ich das in so, wie sagst du es immer, in so Häppchen, so scheibchenweise. Ne? Also eigentlich ist meine Grundidee immer, alle zusammen und so. Wo schon, dann überrenne ich dich damit manchmal mit verschiedenen Sachen?
Das ist ein interessanter Gedanke, weil ich habe eine Vermutung, dadurch, dass du sagst, ich bin da vorsichtig und unauthentisch, sagt sein beschützender Anteil, guck mal, die ist schon wieder unehrlich. Weil das kriegt der mit. Da hat er feine Antennen entwickelt. Die muss der ja entwickeln, um nicht wieder verletzt zu werden. Also hat er diese feinen Antennen. Und wenn du scheibchenweise machst, ist es interessant, dass dein beschützender Anteil glaubt, das wäre eine gute Strategie. Die sorgt aber hier auf der Seite eher dafür, siehst du, der kannst du nicht vertrauen. Da kommt noch was. Das war noch nicht alles. Da gibt's noch eine Überraschung hinten dran. Und da kommt der Teil, der sich gerne überraschen lassen würde, der kommt da nicht hinterher und sagt, ja, das ist eine schöne Idee, guck doch mal. Nee, da kommt vor allem, guck mal, sie sagt mir wieder nicht die Wahrheit, was sie eigentlich wirklich ganz will. Könnte da was dran sein an dem Gedanken? Ihr dürft auch sagen, ist Schwachsinn, sind alles nur Ideen, die ich hier jetzt formuliere.
Ja, da könnte was dran sein.
Ja, ich traue mich halt nicht, komplett Sachen auszusprechen, anzusprechen, mir zu wünschen, weil ich dann tatsächlich so die Streitereien am Ende, weißt du, wenn ich gleich so raushaue, was ich möchte, eigentlich erwarte ich dann auch relativ zügig ein Ja von dir? Und das gibt's dann aber manchmal nicht oder so ein Nee oder ne?
Das ist nicht der Typ, der dir sofort ein Ja gibt.
Nee, gar nicht.
Also das war aber jetzt auch schon die letzten Jahrzehnte, nicht? Genau. Das wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern. Mir ging es jetzt nur gerade um die Idee, die Strategie, das vorsichtig zu machen, sorgt eigentlich genau dafür, dass bei ihm der Anteil misstrauischer wird.
Ja.
Die Strategie, glaube ich, könnt ihr streichen. Die funktioniert nicht.
Scheint so.
Ja, aber ist ja schon mal was. Kann man eine wegstreichen aus der Liste und kann sagen, jetzt probieren wir was anderes. Mhm. Ich würde euch gerne ein paar Dinge sagen, die ich beobachtet habe. Mhm. Zum einen, ihr könnt ohne Eskalation. Was ich stattdessen beobachtet habe, war, wie ihr die Nähe, die Unterstützung, die Verbindung miteinander gesucht habt. Wir werden heute keine Lösung finden. Wir können einen Prozess in Gang bringen. Ich möchte euch gerne Mut machen, ihr könnt ohne Eskalation und ihr könnt euch verbunden fühlen. Das habt ihr gespürt. Das heißt nicht, dass damit jetzt ein Problem gelöst ist. Aber es heißt vielleicht, dass ihr noch ein paar Optionen mehr habt, auf diese Probleme zu gucken, als ihr gedacht habt.
Die Entscheidung war, dass Anja kurzzeitig eine Affäre hatte. Und da fiel es Matthias dann, glaube ich, noch schwerer zu sagen, ich kann da wieder richtig Vertrauen fassen, oder?
Nun, jetzt hatte sie eine Veränderung für sich entschieden, die auch, glaube ich, Matthias Werten widersprochen hat. Matthias hat häufiger betont, wie wichtig ihm dieser Zusammenhalt der Familie ist. Und Anja hat eine Entscheidung getroffen, die vor allem für sich war. Das hat sie ja betont. Ich habe das nicht gegen meinen Mann gemacht, sondern ich wollte mich wieder lebendig erleben. Ich hatte gar nicht das Gefühl, dass ich noch einen Partner habe. Ich brauchte wieder eine Verbindung. Also wenn den beiden es vielleicht hätte gelingen können, ein positives Learning aus dieser ersten Differenzierung und Explorationsphase mitzunehmen, wurde das natürlich jetzt sehr, sehr erschwert. Und für Matthias, den Eindruck hatte ich zumindest, der es ja lieber strukturiert und sicher mag, war diese Veränderung jetzt wirklich dann eine, verständlicherweise, zu viel und zu bedrohlich. Und seitdem ist da eine Ab-8-Stellung entstanden, die jede Veränderung sehr, sehr misstrauisch beäugt. Bis hin zu der kleinsten Planänderung im Terminkalender, kurzfristig von seiner Frau. Aber, und das fand ich auch spannend, bis hin zu den eigenen Veränderungen, die er durchführen möchte.
Dazu möchte ich auch noch einmal anmerken, diese Affäre, die Anja hatte, die war jetzt nicht kürzlich, die liegt mehrere Jahre zurück. Das heißt aber, die sind auch seit mehreren Jahren in dieser Hab-8-Stellung, was ja auch für eine Beziehung unfassbar anstrengend sein muss.
Diese Anstrengung war heute auch sehr häufig zu spüren. Gleichzeitig habe ich auch erlebt, wie groß dieser Wunsch nach Verbindung bei beiden ist. Aber ja, vor allem bei Matthias ist da ein Anteil, wie ich das nenne, der gesagt hat, Veränderung, das ist das Schlimmste, was passieren kann, weil dann fliegen wir als Familie komplett wieder auseinander. Und ich kann super nachvollziehen, dass ich dann natürlich auf jede kleine Veränderung ganz genau achte und schaue, könnte die mich wieder verletzen? Und dann reagiere ich mit, nee, lass mal, keine Veränderung. Wir machen das jetzt genau nach Plan.
Und Anja auf der anderen Seite hat irgendwie gefühlt täglich den Eindruck, ich muss mich beweisen. Ich muss ihm zeigen, ich bin das nicht mehr, ich mach das nicht mehr, ich bin da, ich hau nicht wieder ab und suche mir nicht auch noch eine Außenbeziehung. Das ist ja auch für sie ein krasser Kraftaufwand.
Das ist ein riesiger Kraftaufwand für sie, der natürlich für Menschen, die ja eine Außenbeziehung begonnen haben, das ist der Preis, den sie danach bezahlen müssen dafür. Aber hinzu kam ja auch, sie hat ja auch noch auf einen Lebenstraum verzichtet. Das heißt, sie kämpft für etwas, von dem sie eigentlich nicht ganz hundertprozentig überzeugt ist, dass es das wert ist, zu kämpfen. Denn wenn sie den Eindruck hat, da kann sich nichts verändern, das wird so bleiben, wohin soll sich das entwickeln? Also, sie wird ihren Lebenstraum nicht erfüllen, er wird sie kontrollieren. Das ist keine Perspektive für ein großartiges Leben, weder alleine noch zu zweit.
Was würdest du sagen, was sind die drei Learnings, die wir von Anja und Matthias mitnehmen können?
Das erste Learning würde ich mal benennen wollen als: Vertrauen kann auch durch Transparenz von Zerrissenheit entstehen, nicht nur durch das Wissen, da gibt es nur eine Seite, sondern vielmehr häufig, oh ja, da gibt es zwei und wie verhalten die sich eigentlich miteinander? Zweitens, Verletzungen sorgen immer dafür, dass Konflikte schneller eskalieren. Und jede Eskalation sorgt für neue Verletzungen. Das heißt, je früher ich aus dieser Spirale rauskomme, umso besser, umso konstruktiver werden unsere Gespräche später werden. Und das Dritte, nochmal zur Zerrissenheit. Diese vermeintlich verfeindeten Anteile, die können einander unterstützen, die können zum Team werden. Und dadurch verändert sich wirklich sehr, sehr viel für mich selber und auch für meine Verbindung zum Partner oder zur Partnerin.
Vielen Dank.
Sehr gerne.
Für die nächste Folge der Paartherapie sind Antonia und Jonas zu uns gekommen und ihr Problem kennen sicher viele Paare. Eifersucht. Antonia hat ein Problem damit, dass sich Jonas immer noch regelmäßig mit seiner Ex-Freundin trifft.
Ja, es ist eine absolute Spannung. Ich träume nachts davon. Jetzt ist ja gerade der Kompromiss einmal im Quartal. Wenn das Quartal endet, zum Ende, fange ich an, darüber nachzudenken. Schreiben die sich schon? Freut er sich schon drauf? Gibt es irgendwie schon Kontakt? Ich erfahre ja gar nichts. Dann frage ich manchmal nach. Also dann fängt der Gedankenkreislauf schon an.
Obwohl Antonia stark unter diesen Treffen leidet, kann Jonas den Kontakt aber nicht abbrechen. Warum er das nicht schafft, wir erfahren den Grund in der nächsten Folge. Jetzt kommt noch ein Podcast-Tipp von uns. Wir empfehlen euch Bosettis Woche. Jeden zweiten Freitag nimmt Sarah Bosetti die Themen der zurückliegenden Woche auseinander, die sie und ihr Gast oder ihre Gästin besonders beschäftigt haben. Egal ob Welt, Politik, Promi-Klatsch oder ein Thema aus dem Netz. Sandra Maischberger oder Thorsten Sträter waren zum Beispiel schon zu Gast und dazu gibt's skurrile Töne aus Radio, Fernsehen und Internet. Und es wird überspitzt, gelacht und knallhart all das kommentiert, was aus Sicht von Sarah Bosetti schiefläuft. Bosettis Woche ist meinungsstark, kurzweilig und überraschend. Ein super Podcast für den Start ins Wochenende. Natürlich in der ARD Audiothek. Das war die Paartherapie, ein Podcast von NDR 2. Ich bin Maria Richter, Host und Autorin. Formatidee Katrin Lindemann und Nele Pasch. Formatentwicklung Kira Drössler. Sound und Musik Isola Music und Warner Chappell Production Music. Produzent Olli Kleist. Redaktion Sascha Sommer. Alle Folgen, auch aus den ersten beiden Staffeln, gibt's in der ARD Audiothek und überall, wo ihr Podcasts hört. Und denkt gerne auch dran, uns eine gute Bewertung dazulassen und uns zu abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Noch mehr Paare auch als TV-Doku. Die neue Staffel, die Paartherapie, ab sofort in der ARD Mediathek.